Grüezi miteinander. Komm rein in den Bus, steig ein. Wir holen dich heute an deiner Haltestelle ab und bringen dich natürlich nach Zürich. Wohin sonst? Der Besenwagen hat die Vignette gelöst und parkt in der Stadt via Parking-App ein. Und das für die gesamte Dauer der Weltmeisterschaften. Du fährst mit uns heute den Kurs ab und danach geht's direkt ins Wattbüro. Dort gibt's eine Rivella und einen Rösti. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Auch mit uns nach Zürich gekommen ist diese Woche unser Partner Koro. Und ganz ehrlich, für wen ist Essen nicht eins der Hauptthemen im Leben? Auch auf Reisen. Bei dem Thema geht es bei mir ganz klar um Müsli. Ich finde, da brauche ich was Gewohntes, zumindest fast jeden Tag. Abends essen gehen, das ist schon okay, aber morgens brauche ich mein Ballaststofffundament. Es gibt da für mich eine extra Kategorie auf koro.com. Müsli, Porridge und Granola. Gerade eben erst habe ich mir meine Lieblingskombo reingezogen. Bio-Basis-Müsli mit Saaten, dazu Crunchy-Bio-Bärengranola und ein bisschen gekeimtes Bio-Müsli. Gesüßt habe ich das Ganze mit Rapshonig aus Deutschland und mein Tipp, ein bisschen Salz muss dran. Das alles gibt's auf koro.com und dazu noch unheimlich viel mehr, was Küche, Snacks, Proteine oder Frühstück angeht. Bei Koro gibt's qualitativ hochwertige, innovative, vegetarische oder vegane Produkte und viele davon in Bio-Qualität und in Großverpackung. Damit können wir Verpackungsmüll einsparen. Alles in allem ist das eine echt runde Sache. Mit dem Rabattcode BESENWAGEN, komplett groß geschrieben, bekommst du von uns 5% aufs komplette Sortiment auf koro.com. Ob fürs Frühstück, fürs Training, fürs Essen oder die Gains. Bei Koro findest du alles, was du brauchst und verdammt lecker.
Willkommen in der Schweiz. Hallo Paul, hallo Zuhörer. Andi und ich sitzen in Zürich im Hotel. Hautnah am Puls des jetzt, Sports.
Jetzt wäre meine erste Frage. Bei Andi weiß ich, dass er zur Arbeit da ist. Bei dir Urlaub oder Arbeit?
Auch richtig Arbeit hier. Ich hab schon einen Vertrag heute besiegelt.
Und ist Rad gefahren, das gehört bei Basti auch dazu.
Ja, das stimmt.
Und wir sind ja gar nicht in einem Hotel, das ist ein Airbnb tatsächlich, wo wir sind. Hotels sind nicht ganz so günstig in Zürich, wie so viele andere Sachen auch nicht. Also
ja, gut, man würde ja, glaube ich, denken, so während der Weltmeisterschaft, bla bla, aber ich glaube, es ist immer so.
Ja, das ist immer so. Ja, ja.
Aber du bist ja Teil einer sehr erfolgreichen Agentur, die sehr erfolgreiche Fahrer mit großen Verträgen hat. Ja. Da ist es doch, also das Business Expense. Kann man doch da einfach mal gut durchlaufen lassen, oder?
Das ist ja immer noch Radsport, ist ja leider kein Fußball oder...
Formel 1.
Formel 1. Nee, aber also aktuell sind wir hier noch zu dritt. Jetzt kommt noch eine vierte Person hier zusätzlich zu. Ist auch immer ganz cool, gibt es öfter eigentlich, dass wir so während der WM einfach mit anderen Agenten tatsächlich oder ja befreundeten Leuten aus dem Radsport zusammenwohnen und dann... wir sind ja jetzt auch fast über eine ganze Woche hier. Ist schon immer ein cooles Event, kommen viele eben zusammen aus aller Welt und aber auch dementsprechend anstrengend, früh aufstehen, den ganzen Tag unterwegs. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die kommenden Tage, auf die Straßenrennen vor allem und bis jetzt war hier eine ganz gute Stimmung in Zürich auf jeden Fall.
Hast du Fahrrad mit? Also Basti brauche ich nicht fragen, ob er es mit hat, selbstverständlich.
Ich mache heute die Begehung des Kurses mit euch und unseren Hörern, weil ich den heute schon abgefahren bin.
Ich wollte meins auch eigentlich unbedingt mitnehmen, aber musste dann logistisch leider umplanen, weil ich von hier aus auch nicht zurück nach Hause fahre, sondern noch weiter. Und dann hat es einfach nicht so gut geklappt und bisher hatte ich auch tatsächlich keine Zeit. Also morgen ist Mittwoch, Mixed Relay. Da hätte ich vielleicht mal aufs Rad gehen können, aber wäre auf jeden Fall knapp und dann hätte ich nicht gelohnt. Deswegen leider nicht, obwohl es schon zumindest mal die Strecken, die ich jetzt hier so ein bisschen außerhalb der Stadt gefahren bin, schon kann man, glaube ich, schon ganz gut mit dem Rad machen hier. Also ich weiß, Basti, wie gesagt, wird ja, da gleich ein bisschen näher drauf eingehen.
Lass doch erstmal hier so ein bisschen ins... das allgemeine Business kommen. Ich wollte das mal kurz nochmal aufgreifen. Unser aller gemeinsamer Freund Benedikt Herzberg hat die Woche was auf Instagram gepostet, hat einfach so ein Bild gepostet von sich aus Instagram von vor 10 Jahren, wie Fahrrad-Insta vor 10 Jahren aussah. Er hatte irgendwie so ein importiertes Titanrad oder so und halt so für heutige Verhältnisse Oldschool-Trikots, war damals State of the Art. Und dann habe ich auch mal so bei mir gekramt und habe so ein Bild von vor, das ist sogar schon irgendwie 11, 12 Jahre her, wie ich erstmal Stelvio hochgefahren bin. Mega geiles Rad gehabt damals, irgendwie Specialized Tarmac. Hinten Cosmic Ultimate, vorne Xerium SLR, Kampa Super Rekord. Aber dann ist mir so aufgefallen, als ich das gepostet habe, haben mir immer mehr Leute geschrieben und meinen so, was ist das, eine 200er Kurbel? So, wo ist der, das hatte ich schon selber gesehen, der Sattel, wie man es halt gemacht hat, Sattelstütze mit Offset, Celle San Marco Concord, auf dem du eh nur ganz hinten sitzen kannst, auch ganz hinten in der Stütze, also ey, ich muss da drauf gesessen haben, dann dachte ich mir so, ich frage mich ja immer, wieso Räder heute so schnell sind und wieso ich eigentlich mich fitter fühle als früher, aber das ist auf jeden Fall ein Faktor gewesen.
Also du 172 bist gar nicht fitter, sondern einfach Kurbel. Einfach nur kürzere Kurbel.
Alter, ich muss so scheiße da drauf gesessen haben. Das kannst du keinem erzählen heutzutage mit dem Wissen, was ich auch habe. 172er Kurbel, 53,39, hinten 11,25 und Sattelanschlag hinten. Ah, fuck. Ey, da ja, ist aber, so viel Kraft irgendwo hingegangen.
Aber generell, wenn man drüber nachdenkt, dass früher hast du dir einen Sattel drauf gebaut, weil er geil aussah und nicht, weil er gepasst hat. Und es hat irgendwie, also.
Du hast den halt erstmal auch per se Anschlag nach hinten geschoben.
Ja, genau. Und du hast natürlich auch, wenn der Vorbau vom Rad zu kurz und zu lang war, einen Sattel einfach nach vorne und hinten gemacht. So, das war das Bike-Fitting. Aber wie sensibel man heute ist bei der Sattelwahl, ne? Also, man probiert wirklich hin und her und dann ist selbst ein Sattel mit Loch dann immer noch so, ah, da habe ich Druckstellen. Dann frage ich mich, die Polster sind besser geworden, die Sättel. Aber man mokiert mehr rum, als es früher war. Und dann auch sowas wie. Wie Lenker, Alter, was für Lenker man gefahren ist, welche Posis allgemein auf dem Rad. Das war wirklich so Superman, dass man damit überhaupt lenken konnte und ja wirklich so komplett,
kein Plan,
komplett gestreckt einfach auf der Karre saßt.
Das ist das Alter, Paul. Deswegen bist du empfindlicher geworden.
Ich habe auch wahrscheinlich noch 3 Zentimeter höher gesessen als heute. Also noch so spitzfüßig unten, von nach vorne gestreckt wie Sau. Ah, Mann.
Also ich habe keine großen Veränderungen tatsächlich zu meiner Position. Also
ja.
Der Nachsitz
ist aber auch 2 Meter groß.
Ist gleich so ungefähr, ja. Also klar, die Rahmengeometrien haben sich ein bisschen geändert. Ich sitze jetzt vorne ein bisschen höher, weil es auch auf jeden Fall Sinn macht und natürlich komme ich auch nicht mehr so weit runter. Und irgendwie habe ich auch vor 10 Jahren nichts über Radsport auf Instagram gepostet.
Ja.
Ich habe mal nachgeguckt, aber ich müsste da irgendwie andere Fotos rausgraben.
Dieses Standardbild von dir beim Leistungstest mit dem Quickstep-Trikot, das ist ja noch länger, über 10 Jahre alt.
Das ist 15 Jahre.
Ja. OG.
Ja.
Was mit Beinlinge jetzt?
Beinlinge? Fahrt ich schon Beinlinge?
Einmal bin ich schon lange Hose gefahren zu Hause. Also wirklich lange Hose.
Paul, du warst jetzt noch ein bisschen unterwegs.
11, 12 Grad.
Aber so langsam kommt der Umschwung, ja, der Wetter.
Ich hatte schon 2 Beinlingen-Tage, aber ich auch da eine Erkenntnis. Früher, also als Straßenprofi, war alles unter 20 Grad war eigentlich immer Beinlinge. Ja. Und mittlerweile ist alles über 10 Grad kurze Hose, weil ich partout keine Beinlinge. Ja, genau.
Also oder ich hänge jetzt.
Ja, ich hänge gerade. Nee, aber auch so Ego. Ich will einfach keine Beinlinge anziehen. Ich will diesen Moment so lange hinauszögern, wie es geht, den ich anziehen. Zumindest das Gleiche mit Armlinge und langem Trikot. Langes Trikot wirklich, also bei mir kommt eigentlich kurzes Trikot mit Armlinge und dann kommt Winterjacke. Ich dünne diesen Zeitraum mit langem Trikot echt extrem aus. So. Ich mag das gar nicht.
Ja, die worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, weil ich habe dieses Thema habe ich schon eigentlich seit letztem Winter auf der Sache, auf der Liste stehen, die ich mit euch besprechen wollte. In welcher Reihenfolge zieht ihr die Beinlinge an? Vor oder nach der Hose?
Vor der Hose. Nee, nach der Hose. Nach der Hose.
Nach der Hose? Und beim Ausziehen?
Nach der Hose.
Auch nach der Hose.
Ja. Nach der Hose zieht ihr den dann aus. Also gibt es immer diesen Moment, wo man quasi so in Strapse steht, oder?
Ja, aber ist egal, weil sonst, also normalerweise ist da ja die Kante, jetzt ist da halt ein Beinling. Also.
Ja gut, stimmt. Ja, aber ja, das habe ich schon lange, ich habe schon lange keine Tenline mehr, Paul.
Und ich glaube, Leute in der Umgebung, die einen öfters ohne Klamotten sehen, sind diesen Anblick eh gewohnt. Das ist egal, ob da Beinlinge sind oder eine Kante.
Ja, sieht schon extrem dumm aus mit Beinlingen.
Ja, das muss man schon sagen. Man hat halt so diese, ich hatte irgendwie diesen Moment, so du kommst so vom Radfahren und es ist irgendwie auch, es war nass, dreckig, so du ziehst halt aus und dann hast du diesen Moment, wo du da so im Badezimmer stehst und im Spiegel guckst mit den Beinlingen. Ich wollte es nur mal besprechen. Also, es gibt ja Leute, die ziehen immer die Beinlinge zuerst aus.
Also. Nee, ist ja voll umständlich. Ich muss ja erst also Hose hochmachen und dann, nee. Mhm. Also.
Ja.
Ja, ja, das daraus brauchen wir jetzt keinen Social Media Trend machen, auf jeden Fall. Und ich lese hier, Andi hat Themen hier eingebracht in unser wöchentliches Meeting. Leider ist wohl Rolfs Wolfshohl verstorben.
Ja, der ist tatsächlich jetzt am 18. September verstorben. Ja, eine alte Kölner Radlegende, ist in den, vor allem in den 60er und noch bis in die 70er reingefahren, sehr erfolgreich, war so die erste goldene Generation des deutschen Radsports, so wurde die damals genannt. Da gehörten dann noch Rudi Altig dazu, Hennis Junkermann, Karl-Heinz Kunde und eben Rolf Wolfshohl. Ja, ist leider jetzt als letzter der vier auch verstorben. Und ich bin halt in so einer Radsportfamilie aufgewachsen. Das waren immer so Namen, die so ganz ehrfürchtig auf jeden Fall genannt waren. Ein paar von denen kannte ich auch dann persönlich. Und ja, ich wollte einfach nur nochmal so den zum Gedenken quasi hier erwähnen, was er so in seiner Karriere alles erreicht hat. Also er hat 65 oder war von 1960 bis 73 Profi. Hat 1965 die Vuelta gewonnen, 68 Paris-Nizza, 2 Etappen der Tour de France, war 2. in San Remo und 2. in Lüttich. Und dann, Paul, weißt du ja wahrscheinlich, absolute Legende auch im Querfeldein oder Cyclocross, wie man heute sagt. 11-mal am Podium bei der WM, 3-mal gewonnen, 5-mal Zweiter auch und 3-mal Dritter. Also schon krass, auch insgesamt 140 Siege auf der Straße. Da sieht man mal, dass die Statistiken nicht so ganz vollzählig sind. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir da nochmal reingeschaut, so deutsche Profisiege. Da sind, glaube ich, in der Zeit noch nicht so viele Datensätze aufgearbeitet worden. Und auch 110 Crossrennen. Also ja, jetzt leider letzte Woche dann verstorben. Und ja, deswegen hier nochmal an der Stelle Rest in Peace.
Ich glaube, er hat noch lange einen Radladen, ne, in Köln.
Gibt's ja, vielleicht auch noch die eigene, ja, eigene Radmarke gehabt, oder? Ganz kurz.
Dazu habe ich jetzt eine Geschichte, denn ich besitze noch ein Rolf Wolfshohl-Fahrrad, gleich der Zungenbrecher auch. Ist mein Stadtfahrrad, aber ich habe eine Story dazu, nämlich traurigerweise wurde mir 2017 mein Rennrad geklaut und dann haben mir meine Kumpels eine Ultegra gestiftet und ein paar Teile und dann haben wir aus meinem Stadtrad Rolf Wolfshohl ein Rennrad gebaut und ich bin damit damals noch Rennen gefahren auch. Also okay, so für krass. 3 Monate, bis ich mir dann irgendwie wieder einen Aluraben irgendwo ergaunert habe. Und dann wieder zurückgebaut und jetzt fährt Wilma und ich fahren da drauf rum, wenn wir mal kurz was erledigen müssen.
Ja. Ein Thema, das habe ich gar nicht hier mit reingeschrieben, aber das verfolge ich auf jeden Fall ganz aufmerksam, ist der neueste Stunt, kann man schon von reden, von Lachlan Morton, der aktuell Australien umrundet auf dem Rad. Ich glaube, im Schnitt macht er so 400 Kilometer oder ist die Planung. Ja. Aktuell ist er schon wieder der Planung voraus, also hat teilweise auch schon irgendwie fast 700 Kilometer abgerissen. Und ich finde den Typen irgendwie krass. Also es fasziniert mich. Es ist so ein bisschen ich finde es ein bisschen abstoßend auch. Also so, aber auch irgendwie krass. Also fasziniert mich total. Und aber wenn ich mich so versuche reinzudenken, ich müsste das jetzt machen oder würde das machen wollen, fernab von meiner Vorstellungskraft, muss ich sagen. Also so jeden Tag diese Distanzen auch.
Was an ihm fasziniert dich so im Vergleich zu anderen Leuten, die so Ultrasachen machen?
Das ist eine gute Frage. Also ich krieg's auf jeden Fall mit. Das ist das Erste.
Ja.
Bei anderen Leuten geschieht das vielleicht so ein bisschen weniger, mit ein bisschen weniger Publicity. Ja, und vielleicht auch dann einfach die Verbindung, dass er auch letztendlich aus dem Profi-Radsport kommt. Ja, jetzt ganz, ganz andere Sachen macht. Und ja, ich bin jetzt, glaube ich, vielleicht mal ein Rennen mit ihm zusammengefahren, aber so in der gleichen Zeit waren wir auch Profis schon. Und ja, das ist einfach so dieser Wandel und das erste Mal, dass ich das so auch hautnah erlebe. Also nicht so viele Berührungspunkte bisher in meinem Leben mit Ultracycling. Und ja, schon irgendwie so, der Typ ist halt auch ein interessanter Typ einfach, ja. So, von daher.
Wie viele Kilometer sind das insgesamt? Es waren irgendwie so
14.000.
Ja, ja. Das war so richtig
knapp über 14.000.
Viel, ne?
Ja. Ja, Klima Australien natürlich auch besonders. Mhm. Ja.
Und das Ganze, glaube ich, um Gelder für Aborigines oder.
Ich weiß nicht, welche Organisation, ehrlich gesagt, jetzt unterstützt wird. Kann man sich ja mal reinziehen. Die Kanäle von Lachlan Morton EF sind ja bekannt. Aber ja klar, er koppelt das Ganze natürlich immer mit einer Charity-Aktion. Und ja, ich bin gespannt, so was dann so, wie es aufarbeitet wird. Ich glaube, wird parallel auch ein Film gedreht von seinem Bruder dann auch. Und ja, wie gesagt, ich finde es einfach nur krass, wie er da irgendwie jeden Tag einfach da immer wieder raus. Diesmal hat er eine Support-Crew dabei. Ja. Irgendwie denke ich mir so, boah, tauschen würde ich auf jeden Fall nicht wollen. Vielleicht mit dem Fitnesszustand, den würde ich gerne vielleicht nochmal tauschen für eine Weile, aber dann auch nicht jeden Tag von morgens bis abends.
Ich meine, der hat auch Unbound dieses Jahr gewonnen. Also er ist halt auch mal wieder in der Lage, diese Ultrasachen zu machen und dann das auch wieder. Ne? Also so, klar ist Unbound jetzt auch ein sehr langes Rennen, was ihm entgegenkommt. Aber diesen Switch so zwischen auch so intensiveren Sachen und dann das ist schon ein krasser Typ. Und ja, hab da auch echt mega Respekt vor. So, das Ding ist ja, wenn du ihn immer anguckst, kann man ihn fast manchmal gar nicht ernst nehmen. Also so die Art, wie er einfach ist, was aber jetzt gar nicht negativ gemeint ist. Und dann gleichzeitig performt er auf so einem hohen Level. Das ist schon krass. Mhm.
Ja, und ich meine, du kriegst halt auch viel davon mit, so, ne? Du siehst, die arbeiten das halt live auf. Jochen Böhringer zum Beispiel, dem folge ich ja auch irgendwie auf seinen Socials und der macht ja auch krasse Sachen. Aber davon kriegst du halt nicht so viel mit, weil er hat halt einfach irgendwie so sein Handy dabei und muss Akku sparen und filmt nicht die ganze Zeit, ist ja klar. Hat auch bessere Sachen zu tun. Ja, gibt's bestimmt noch ein paar andere krasse Typen draußen und, aber da kriege ich es zumindest einfach immer mit, wenn er sowas macht.
Ja. Weil wir gerade schon bei krassen Typen sind.
Wolltest du was von dir erzählen?
Ja, das kommt nach dem nächsten. Wir gehen jetzt stufenweise hoch. Pogacar hat ein Podcast-Interview gegeben oder ein längeres Interview. Weil ich jetzt nicht in Gänze geschaut habe, aber ich habe mir ein paar Zusammenfassungen davon durchgelesen und fand das sehr interessant, was er auch so gesagt hat. So ein paar Stichpunkte daraus sind, dass er Powermeter heutzutage nicht mehr sehr valide findet. Die fahren Shimano Powermeter und muss man dazu jetzt aber auch sagen, dass ich damit jetzt keine Probleme habe und ich weiß auch, andere Hersteller sind auch schon sehr korrekt, aber das ist einfach so ein bekanntes Problem, ich glaube bei der neuen Generation bei Shimano Powermetern, was die Zuverlässigkeit angeht, mit Temperaturschwankungen, Schalten und all solchen Dingen. Mhm. Auf jeden Fall fährt er viel nach Heartrate und kann sogar, sagt er, er könnte auch Training einfach nach Heartrate fahren. Da kann man jetzt irgendwie mal zu diesem Punkt kommen, dass er jetzt eher viele Zeit fahren oder auch Bergetappen, ne, Rad wechseln muss und dann ohne Powermeter auch gewonnen hat. Das gleiche Remco Evenepoel gewinnt jetzt ja auch das Zeitfahren, wozu wir nachher kommen, bei der WM ja auch ohne Powermeter, weil er nachdem die Kette am Start runtergefahren ist, nicht mehr funktioniert hat. Das finde ich interessant. Gleichzeitig sagt er, zum Teil trainiert er nach WEM und also nach diesem, wie heißt es genau, Basti?
Wie viel Höhenmeter pro Stunde?
Genau.
Ich kann es nicht richtig sagen, beim letzten Mal habe ich es falsch gesagt. Ist auf jeden Fall mit Vertical.
Ja, Vertical Altitude.
Und Meters wahrscheinlich.
Und Meters, ja. Irgendwie
nee, ich glaube, es war falsch.
Ja, egal. Und dann dieses Thema Zone 2, das hatten wir, glaube ich, ja auch schon ein paar Mal jetzt, oder? was ja auch gerade so bei von UAE hart gepusht wurde und von dem Inigo, wie heißt der?
San Milan.
Milan, ne, genau. Und da ist für kürzere Intervalle, wie lang die auch, was bei ihm auch kurz heißt, auf jeden Fall sind die bei 320 bis 340 Watt und Herzfrequenz irgendwie so um die 115 oder sowas. Und längere, also so ein steady 5-Stunden-Ride ist bei dem dann so 290 Watt Zone 2. Aber danach braucht er auch einen Ruhetag. Und er macht nie 20-Minuten-Test oder VO2-Max-Tests, sondern immer so Laktat, nimmt halt Laktat nach gewissen Intervallen und checkt das damit. Und dass er die ersten beiden Tours, also vor allem die erste, halt mit so einer krassen Lockerheit irgendwie gewonnen hat und dann sagt er selber, dass er dann, als er noch weniger geschlagen wurde, so in so eine Sicherheit reingerutscht ist, so eine Unbesiegbarkeit so ein bisschen, was dazu geführt hat, dass er mega viele Fehler gemacht hat, sich nie um eine Ernährung bemüht hat, also ihm einfach egal war. So. Er hat halt einfach gegessen. So. Der macht auch keinen richtigen Pausen mehr im Winter, sondern nimmt irgendwie so ein paar Tage raus, aber kontinuierliches Training immer. Also jetzt nicht irgendwie so wie früher Oldschool 3 bis 4 Wochen ohne Rad, sondern immer so kleine Blöcke. Ja, fand ich, waren viele interessante Dinge, die er so gesagt hat, die wir irgendwie auch schon wussten, gerade mit Ernährung und Heat Training, all diese Sachen. Aber ja, der, da ist auf jeden Fall bei dem auch viel passiert in den letzten 1-2 Jahren, so was das Mindset angeht.
Ja, voll. Gibt's ja super viele verschiedene Ansätze und ich glaube, das kann man nie pauschalisieren. Ne? Was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht unbedingt. Und entwickelt sich stetig weiter letztendlich. Ne? Also gibt bestimmt auch Leute, die behaupten, man kann mit Heartrate trainieren, aber vielleicht auch nicht alles. Und Power-Meter-Daten zählen auch immer nur noch die von SRM, oder? So richtig. Das sind so die,
ja,
die gewertet
aber, also
werden
ich,
können.
Ja, also keine
nicht,
Ahnung.
Dass andere, nicht, dass nicht auch andere Power-Meter richtig lesen, aber die das
also
ist
ich,
immer noch so Benchmark.
Ja, also da geht es jetzt gar nicht darum, ob man von irgendjemandem gesponsert wird oder nicht, aber ich habe jetzt in meiner Karriere auch schon viele Power-Meter durch, auch in der letzten Zeit. Und da gibt es einfach Brands, da weißt du, es funktioniert und welche, da weißt du, das sind immer Fehler. Und momentan gibt es einfach so bekannte Fehler und ich weiß es einfach aus mehreren Quellen, dass man da gewisse Algorithmus bei einigen vielleicht auch entwickelt hat, um dann Fehler auszuschließen, um überhaupt irgendwas vergleichen zu können. Von daher, aber ich denke, das wird auch in Zukunft gelöst. Aber ich finde es dann krass, dass du einen Sportler hast oder ein Team mit so und so viel Budget, die dann jetzt in dem Fall was provided bekommen, was nicht zu 100% funktioniert. Dann würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass es bei allen so ist, sondern ein SRM würde zum Beispiel 100%ig funktionieren, wenn es kalibriert ist, richtig.
Ja.
Aber dass das dann nicht genutzt wird, dass er dann sagt, ja, dann gehe ich halt auf Heartrate, weil Temperatur, Höhenmeter, Unterschiede was ausmachen. Und das finde ich krass, ey.
Ja, ich meine, ist immer noch auch ein Wert, an dem man sich richten kann, ne? Aber was du so angesprochen hast, dass er zumindest auch noch so dieses Körpergefühl besitzt, ne, um seine Zonen irgendwie so ein bisschen zu kennen, das ist eigentlich eine richtig gute Sache, so, weil das geht, glaube ich, vielen Fahrern heutzutage verloren, ne, die so einfach immer nur auf ihren Radcomputer gucken und irgendwelche Zahlen versuchen zu erreichen. Und wenn du das Ding mal irgendwie verlierst, es ausfällt oder es falsch liest, dann wissen die gar nicht mehr weiter.
Ist halt dann auch ein riesen Stresslevel, ne, was dann auch auftritt.
Ja. Es gab tatsächlich auch das, was heißt das Gerücht, aber man eigentlich hieß es letztes Jahr auch, dass das Team auf SRM wechselt. Warum das dann letztendlich nicht zustande gekommen ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber das war so irgendwann mein Stand und ja, dann sind sie irgendwie doch bei ich weiß nicht, Shimano Powermeter, ja, also
ja.
Keine Ahnung, vielleicht, ja, weiß ich nicht, wieso dann letztendlich, aber man war da irgendwie nicht mit zufrieden mit den Daten, aber ja. Hauptsache man hat Spaß, ne?
Ich kann ja immer noch mal meine Sicht aus der Hobbyperspektive liefern. Ich habe auch schon einige Powermeter durch und ich höre dann immer von so verschiedenen Fahrern so, ich habe jetzt wieder der und der hat einen Powermeter, das liest viel zu hoch Und oder ich habe gerade eins, das liest aber viel zu hoch und ich dann immer so, oh Mann, ich bin beim nächsten Powermeter, hoffentlich liest meins auch mal zu hoch.
Ja, ich wollte gerade sagen, warum beschweren die sich? Das waren immer meine Lieblingspowermeter, die höher gewesen haben.
Aus dem KT-Zirkus gibt es halt auf jeden Fall Leute, wo man so halt weiß, das Powermeter liest zu hoch und so, ey, Leute, setzt das auf den Gebrauchtmarkt und macht das richtig teuer, weil genau das, also eigentlich die teuren Powermeter, die sollten eigentlich ein bisschen mehr lesen. So für den Endverbraucher jetzt, weißt du?
Aber,
wenn ich mir so ein Red Powermeter hole oder so ein Dura-S oder so richtig das teuerste SRM, da will ich doch auch, dass das gescheite Werte liefert.
Die einzig wahre, Ding, wo man erfahren sollte, ist E-Schnitt. Ja, also KMH-Schnitt.
Ja. Ja, und dann aber vorher mal eine Luftdruck messen draußen wie, und die Temperatur, um das dann quasi einzuordnen, weil da muss man natürlich dann auch wissenschaftlich rangehen, ne? Wenn es warm ist und 33.
Also, Hauptsache Schnitt.
Ich bin von heute enttäuscht. So. Ich hatte heute 28,3. Ich war mir sicher, ich bin ja mit Ole und mit Niklas Behrens heute da den Kurs abgefahren. Und natürlich schön im Windschatten und auf flachen immer 43 oder so, ne? 39, 43 ganze Zeit. Ist so geil, heute 30er Schnitt. Berge sind wir eigentlich jetzt auch zügig hochgefahren. Also so, ich konnte dranbleiben, aber viel schneller hätte es auch nicht mehr sein dürfen. Und dann komme ich nach Hause, 28er Schnitt, was ist das? Ich muss halt zweimal quer durch Zürich durch, leider.
Naja. Tja, Form ist nicht gut. Fail. 28er Schnitt ist nicht gut.
Nee. Aber war auf Gravelrad. Meine Ausrede, aber Straßenreifen natürlich. Ich habe hier einen Punkt aufgeschrieben, den muss ich noch rausnehmen und vielleicht nochmal vertagen. Tut mir auch leid, weil ich bin nicht dazu gekommen. Ich habe mit dem rundfahrtsoffiziellen Arzt der Luxemburg-Rundfahrt Kontakt, der ist Besenwagen-Fan und der schickt mir so Voicemails von der Rundfahrt immer ein, so also von seinem Tagesgeschäft. Und das war eigentlich ein ganz gutes Bild, so was er da so zu tun hat und hat ganz gut Aufschluss gegeben, aber ich wollte das so ein bisschen aufbereiten für heute, hab's aber nicht geschafft. Also entweder gibt's das nächste Woche oder wir holen den Tobias hier mal einfach als Gast rein, dass der da mal so ein bisschen erzählen kann, wie das so läuft, auch die Richtlinien, die die UCI so stellt, was muss alles vorhanden sein, welche Protokolle müssen eingehalten werden und so weiter.
Er also ein bisschen Action auch da, ne?
Ja. Diesen Punkt können wir mal überspringen und dann, ich freue mich sehr, also ich hoffe, mich freuen zu dürfen, denn die Rigoberto Urán-Serie aus Kolumbien, die ist für einen Emmy nominiert.
Ernsthaft? Und das, jetzt wird übersetzt, oder?
Ja, genau. Das sind relativ gute Chancen, dass die jetzt übersetzt wird dann. Wenn die so einen Preis gewinnt, sind die Chancen relativ hoch, dass das auf Englisch zumindest oder sogar auf Deutsch kommt.
Wie viel Fiktion ist denn dabei? Oder ist das alles?
Ist sein Leben. Also ist so gar keine Fiktion. Ist alles wahr.
Aber jetzt mal ganz kurze Frage. Aber er spielt sich nicht selbst?
Nee. Da ist ein Schauspieler, der ihn spielt und ist auch so in Kolumbien ein bekannter Schauspieler. Ist auch, glaube ich, selber über die Rolle noch relativ bekannt geworden. Und der hat auch wirklich so ganz Tage, Wochen mit ihm verbracht, um ihn da zu studieren und so weiter. Dann natürlich irgendwie Radtraining angefangen und so.
Und, also er spielt ja so quasi den jungen Rigo.
Ja,
also oder sind die schon immer den Rigo. Quasi im Jetzt angekommen in der Serie?
Ja, bestimmt.
Wäre sonst eigentlich geil, wenn der Schauspieler so ein bisschen altern würde, so durch Make-up und dann irgendwann übernimmt Rigo.
Ja, das wäre geil. Also der macht ja jetzt, glaube ich, auch Feierabend, oder?
Ja,
ich glaube schon. Könnte er jetzt übernehmen, aber ich weiß nicht, wie weit die Serie ist. Ich habe bis jetzt nicht viel davon mitbekommen, aber ich weiß zumindest, dass halt Rigoberto Urán auch relativ bewegtes Leben schon hatte, ne? Also so aus ganz armen Verhältnissen. Und ich meine, der Vater wäre auch irgendwie umgekommen in irgendwelchen, also so, ich glaube, kein natürlicher Tod. Ich muss das nochmal nachrecherchieren. Und da war Rigo noch relativ jung und hat dann erst so richtig die Karriere angefangen. Naja, hoffentlich wird das Ding übersetzt und wir können uns das reinziehen.
Hört sich auf jeden Fall mega spannend an.
Auf jeden Fall so Telenovela-mäßig, also so richtig geil.
Ja, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, aber also bei dem würde ich mir echt wünschen, bei Rigo, dass der gutes Englisch spricht, dass man den mal einladen könnte. Mit dem würde ich mich so gerne mit dem unterhalten. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so ein, Live-Podcast mit denen in Kolumbien.
So wie Wort von Art, mit so mit dem Boot ins Landesinnere gebracht, so ein bisschen geiselmäßig.
Also machen wir den Spanisch-Crash-Kurs, ja?
Ich habe ja gesagt, wir können den, es war doch schon mal, wir hatten das Thema schon mal, ich habe gesagt, wir können das synchronisieren.
Also wenn wir noch ein bisschen durchhalten hier, Ich glaube, wir machen dieses Jahr noch die 300. Folge. Sagen wir mal so, bis zur 500. Folge gibt es bestimmt so Realtime-Übersetzer. Dann kriegen wir das schon noch hin.
So, Wechselkarussell haben wir letzte Woche vergessen. Kleiner Nachtrag dazu, war letzte Woche schon bekannt, aber ein bisschen Zeitnot gewesen, weil Gast hat gewartet. Jonas Rutsch und Euer Lascano sind die prominenten Wechselkandidaten, die es noch nachzureichen gibt. Jonas Rutsch persönlich von Andi Stauf zu Intermarché buxiert. Und Euer Lascano war schon länger bekannt, aber jetzt offiziell bei Red Bull Bora Hansgrohe unter Vertrag für nächstes Jahr.
Ja, also ich finde Jonas Rutsch bei, wie heißen sie richtig?
Intermarché.
Intermarché Wanty, ja. Naja, Gobert nicht mehr.
Okay.
Das ist auf jeden Fall ein Match made in heaven. Also da wird sich da.
Das musst du mir jetzt nochmal genau, wie du das meinst.
Also ich finde erstmal so Trikotdesign passt zu seiner Farbe, also alles. Die ganze Visuelle passt zu seiner Fahrweise, diese aggressive Farbe zu seiner Fahrweise. Und dann fahren die ja auch so Radrennen. Also die fahren ja auch aggressiv, so wie er Radrennen fährt, so fährt das Team Radrennen. Das Team wurde gemacht für ihn. Und jetzt kann er zusammen mit Georg Zimmermann immer schön in Zweiergruppen attackieren, wie früher zu guten Skill-Shimano-Zeiten. Wenn ich Leute daran erinnern kann, da gab es immer so schöne Attacken zu zweit von Skill Shimano oder wie sie dann später hießen, Sunweb und so weiter. Und das sehe ich nächstes Jahr ganz viel in den nächsten Jahren. Georg Zimmermann und Jonas Rutsch. Die kommen ja beide aus der gleichen Region, oder?
Nicht so weit voneinander weg. Auf jeden
die können
Fall.
Das auch im Training jetzt immer simulieren.
Ja, die kennen sich auf jeden Fall schon lange.
Ja.
Ja, freut mich, dass du das genauso siehst. Also das waren auch alles Gründe, warum das ein guter Transfer ist, glaube ich. Also
der meckert auch keiner rum, wenn er sowas macht.
Ja. Ich meine, du kennst Jonas ja auch schon aus seiner U23-Zeit raus und ich glaube, so sein sein natürlicher Rennstil ist halt wirklich mit der Brechstange und sehr aggressiv eigentlich und mal sehen, ob das da jetzt wieder so ein bisschen mehr zum Vorschein kommen wird. Ich kann mir ganz gut vorstellen, die Szenarien, die du ja gerade besprochen hast und ich glaube, die beiden sind auch froh, dass sie jetzt mit 2,5 Deutschen in dem Team sind. Also Laurens Rex ist zwar jetzt mal für Belgien gefahren.
Der ist
doch
genauso so ein Typ.
Ja, Dreier,
geil, Mann. Ey, das passt so perfekt.
Ja, also die haben schon ein gutes Team. Hier Taco van der Horn ist ja jetzt auch wieder auf dem Weg zurück, sage ich mal. Hat jetzt wieder die ersten Rennen in den Beinen. Und ist einfach... Ja, passt gut, ne? Also ich glaube, so eine generelle Teamtaktik muss auch irgendwie zum Fahrertyp passen und hat jetzt eine gute, lehrreiche Zeit, glaube ich, bei EF und sehr, glaube ich, freuen sich alle Beteiligten bei der Sache.
Ja, zu Euer Lascano müssen wir nichts mehr großartig sagen, ne?
Ja, doch, wer ist denn nächster, der Klassiker-Kapitän bei Bora?
Alle?
Also Das wird super spannend, wie die das umsetzen werden, weil also so von dem, zumindest mal auf dem Papier, ist ja eine mega starke Mannschaft mittlerweile, gerade auch für die Rennen im Frühjahr. Also Lascano, Laurens Pitty, so glaube ich, die zwei, ja, jetzt nicht unbedingt Überraschungen, aber so aufstrebende Fahrer, die jedenfalls dieses Jahr bei den Klassikern. Und dazu kommen noch, ich weiß nicht, glaube ich, auch schon offiziell eine Van Dijk-Zwillinge von Wismar. Und dann noch so ein paar, die bleiben und vielleicht kommt da noch der ein oder andere dazu. Auch das Gerücht, dass da vielleicht noch dieser eine Fahrer dann doch kommt, obwohl es jetzt in dem Medial so ein bisschen runtergeschraubt worden ist. Also hier vor Ort in Zürich kann ich euch sagen, da sagt einfach jeder, das wird passieren.
Okay.
Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, das wird nicht passieren.
Ernsthaft?
Und, also.
Du, Andi, du hältst die Fahne hoch hier, auch für die Zuhörer so.
Ich kann ja nur das wiedergeben.
Ja.
Also ich habe mit keinen direkt beteiligten Leuten gesprochen,
ja.
Aber alle anderen sagen, das passiert.
Okay.
Naja, mal sehen.
Ich bin sehr gespannt. Ja, wollen wir mal so reingehen in die WM?
In die WM.
Was hast du mitbekommen, Paul?
Ich habe das Zeitfahren der Männer gesehen. Ich habe eine Zusammenfassung der Frauen gesehen. Ich habe das Zeitfahren der U23 gesehen mit einem sehr nervösen spanischen Rennfahrer, der irgendwie fast schon die Finger abgenagt hat, wo die Nägel nicht mehr da waren. Ja, das war es eigentlich, glaube ich. Ich finde Grace Brown krass, die jetzt Olympiasiegerin und Weltmeisterin geworden ist bei den Frauen und jetzt trotzdem aufhört.
Ja.
Das finde ich unglaublich krass. Antonia Niedermayer wird Vierte bei den Frauen und wieder Weltmeisterin der U23. Und ja, das, wenn ich die, klar, Frauen sind in der Regel so ein Ticken zierlicher als Männer, so im Zeitfahrbereich. Nehmen wir jetzt mal Remco raus, ne? Also der ist ja irgendwie auch so eine Sonderform da. Aber ich finde das krass, wie gut die jetzt schon ist. Also die war jetzt auch nicht so weit weg vom Podium, also jetzt nicht unmenschlich weit weg. Also vierter Platz, ey, echt Hut ab. Also ich glaube auch, Franzi Koch wird 13. oder?
15. glaube ich, ja.
Oder 15. Finde ich auch solide. Aber vierte finde ich echt brutal. Also da bin ich echt gespannt, was in Zukunft noch geht. Aber ja, Grace Brown ist krass. Ey, dann einfach trotzdem aufzuhören.
Das ist heftig, ja.
Ja,
ist das schon mal passiert, dass ein Weltmeister oder eine Weltmeisterin quasi im Trikot in Rente gegangen ist?
Weiß man, was die vorhat? Ich meine, da muss ja einfach ein guter Plan
dahinter
stehen.
Vielleicht.
Ich weiß es nicht, ne.
Also es gibt bei Frauen relativ häufig sind ein paar gute von denen waren früher Investmentbankerin.
Ja,
oder haben im Finanzbereich gearbeitet.
Ja.
Vielleicht ist B auch der Fall. Und die hat irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist einfach nur Spekulation. Ich finde es aber, also vielleicht im Männerbereich wäre es nochmal anders, wohl durch solche Titel, also das Gehalt wahrscheinlich auch also signifikant steigen würde. Ich weiß nicht, wie es im Frauenbereich ist, ob das jetzt bei ihr,
würde so gut wie niemand sagen, so nehme ich nicht mit.
Ja, genau, bei Männern würde es niemand sagen, aber bei ihr weiß ich nicht, ob das jetzt so ist, dann, keine Ahnung, wegen dem Geld macht sie es anscheinend nicht, also sonst würde es jetzt nicht aufhören, aber ich finde es Respekt vor der Entscheidung und trotzdem auch noch dann so durchzuziehen. Also das ist halt, das finde ich halt das Krasse. Also, ja.
Nochmal kurz zu Niedermayer, was denkt ihr, sowohl Niedermayer als auch Ricarda Bauernfeind, okay, die ist jetzt verletzt sehr lange, aber die wurden beide nur ein Jahr verlängert bei Canyon SRAM. Das ist ein bisschen seltsam.
Aber alle wurden nur ein Jahr verlängert, oder? Wie hieß es bei Chloe? Andi weiß das ja. Also du musst jetzt nicht das Jahr sagen, aber...
Ich weiß nicht, warum die zwei jetzt nur für ein Jahr verlängert haben.
Also
oder
Chloe
generell.
Hat länger als ein Jahr Verlängerung.
Ja.
Okay. Nee, weil es wäre jetzt mein Gedanke gewesen, dass es daran liegt, dass vielleicht nur das Sponsoring noch ein Jahr ist.
Ja, ich meine, es kann ja auch immer eine Entscheidung der Sportlerin sein, ne? Dass man sagt, okay, irgendwie da gibt es vielleicht in einem Jahr noch eine andere Option oder wie auch immer. Keine Ahnung. Also ich bin da jetzt bei den beiden überhaupt nicht involviert, deswegen weiß ich das nicht, habe ich auch noch gar nicht mitbekommen. Würde mich jetzt wundern, dass das so von Teamseite aus kommt, ehrlich gesagt, ne? Weil ja, also die ich glaube, die Karriere ist ja vorbestimmt, in welche Richtung die geht bei beiden. Und weiß ich jetzt nicht. Grace Brown auch, keine Ahnung, was die jetzt genau vorhat. Aber vielleicht kommt sie auch nochmal zurück. Wer weiß.
auch schon oft genug passiert.
Anna van der Breggen habe ich jetzt so mitbekommen. Es hat ja, glaube ich, irgendwie Demi Vollering trainiert. Jetzt so die letzte Zeit. Und Da habe ich mir überlegt, ob die vielleicht einfach gesehen hat, okay, die Watt schaffe ich auch noch. Und hat sich vielleicht deswegen überlegt, komme ich zurück, keine Ahnung. Und am Start vom Frauenzeitfahren jedenfalls bin ich so über den Parkplatz gegangen, wo halt die Teams dann ihre Lager aufschlagen und die Fahrerinnen sich aufwärmen. Und dann eben beim USA-Team dachte ich so irgendwie, also die Fahrerin da vorne, die kenne ich ja irgendwo her, aber auch schon. Ich kam nicht auf den Namen und dann habe ich nochmal die Startliste geguckt, dann war es Amber Nieben. Und
47?
Ja, 49.
49.
Und wird am Ende 10., glaube ich. Also ohne jetzt irgendwie dieses Jahr groß Rennen gefahren zu sein. Also vielleicht auf so ein ganz irgendwie nationalem Level oder ich weiß nicht, ob sie da irgendwie in anderen Disziplinen aktiv war, aber so die ganzen, ja, so First Cycling oder so hat halt nur irgendwie eine Handvoll Rennen gelistet und ja. Krass auf jeden Fall in dem Alter. Paul, ja. Hast noch ein paar gute Jahre vor dir.
Ja, ich hatte das witzigerweise das Thema gestern mit meinem Trainer auch, oder heute? Ich glaube heute, wo auch drüber gesprochen haben, weil das ja auch immer wieder so Thema ist. So, jetzt sind so auch so Vertragsverhandlungssituationen bei mir und der Backside. Manchen ist so, die schneiden das so leicht immer an. So, dass man ja auch gucken muss, was so nachkommt, wo ich mir dann denke, okay, also ich fühle mich gerade noch nicht, als wenn ich irgendwie nachlasse. Und er sagt auch, also es ist dieses Thema Alter ist, glaube ich, echt viel mehr hängt das bei Leuten in den Köpfen drin, als es dann reell wirklich ein limitierender Faktor sein muss. Und jetzt, ich kann es für mich auch noch sprechen, also ich merke gerade, also das ist eher, also ich glaube, er ist da auch sehr offen und ehrlich, was das angeht, dass halt bei mir auf jeden Fall noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Und ich merke das selber auch. Und das wird ja bei Frauen auch nicht anders sein. Und ich glaube, das ist echt so, kommt immer drauf an, wie du gelebt hast und wie sehr du auch verbraucht bist vom Sport, ne? Also von der Intensität, wie du Dinge auch verkraftet hast.
Klar, und halt vor allem auch mental.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen.
Also, so, wie sehr hast du noch Bock auf diesen, das ist ja Stress einfach in einem Rennen.
Ja.
Wie sehr hast du noch Bock zu riskieren und sowas.
Und ich glaube zum Beispiel jetzt gerade bei, war auch immer so der Meinung, die jungen Fahrer, die fangen so früh an, die werden nicht mehr lange fahren, also nicht so lange wie jetzt ich auf 38 oder bis 35, wie auch immer. Aber ich würde jetzt mittlerweile sagen, bei jemandem wie Pogacar kann ich mir vorstellen, dass der einfach so viel Bock hat, also dem macht, finde ich, ist das wie so ein Spiel und der erreicht immer so neue Levels, weißt du? Also auf so eine spielerische Art, wo ich mir echt vorstellen kann, dass der vielleicht...
Alles andere als in einem fortgeschrittenen Alter, ne?
Ja, ja, genau, aber wo ich mir auch trotzdem vorstellen kann, dass der wirklich sehr, sehr lange fahren wird, einfach weil der Bock drauf hat, weißt du, wie ich meine? Also weil das den so... Das ist halt alles und das... da war ich vor ein paar Jahren noch anderer Meinung, vor ein, zwei Jahren. Mittlerweile würde ich da auch sagen, das ist, glaube ich, echt, wie du sagst, die mentale Komponente. Bei ihm, der ist so ein Typ, wo ich es mir vorstellen kann, zum Beispiel.
Ne, du hast ja auf jeden Fall beide Komponenten, die physische und die mentale, und beides ist ja auch eng miteinander verbunden. Also, warum baust du physisch ab? Ne? Ist es jetzt wirklich dann, weil dein Körper nicht mehr mitmacht, oder schaffst du es einfach nicht mehr, diese 100% überall zu geben, ne? Weil du halt mental ein bisschen ausgelaugt bist. Und bist dann eben deswegen ein paar Prozent schlechter und nicht mehr auf dem Leistungsniveau, wo es dir noch Spaß macht. Also es ist ja dann auch so ein Wechsel zwischen beiden Sachen. Und also ich meine, die meisten Rennfahrer so im Straßensport hören ja eigentlich auf, weil sie irgendwann auch keinen Bock mehr haben. So, ne? Also dann war es halt gut dann erstmal. Und ja, ich glaube, physisch, ich meine, gab es genügend Beispiele in vielen Disziplinen, dass man da noch lange auf einem guten Level fahren kann, wenn man halt bereit ist, alles dafür zu tun. Ne? Und das ist halt, dass sich ja auch in seinem Leben immer, im Leben ändert sich viel. Ne? Bei manchen kommt dann auf jeden Fall auch andere wichtige Dinge neben dem Sport hinzu, vielleicht mal irgendwann, oder Sachen, die wichtiger werden. Und das ist halt so das Ding. Ne? Also ich glaube, physisch, da wissen wir noch nicht genau, was man da, ob man da irgendwo einen Schlussstrich ziehen muss. Aber ob man das irgendwann noch will, ne? Und vor allem die Leute um dich herum, die werden ja auch nicht alle so alt, ne? Also ist auch dann oft mal so, dass du dann da irgendwann sitzt mit 35 und hast einen 18-jährigen Teamkollegen mittlerweile, ne? Gibt's ja jetzt ein paar Beispiele. Und generell so ein paar World Tour-Mannschaften haben halt einen ganz jungen Altersdurchschnitt. Und dann fragst du dich dann halt auch, wenn du mit denen irgendwie 200 Tage unterwegs bist und die Hälfte nicht mehr verstehst, wovon die reden, ne? So. Dann ist es vielleicht Zeit für das nächste Kapitel. Naja.
Frage in dem Kontext, Paul, wie geht's Alejandro Valverde so?
Ey, das war...
vielleicht gesehen wieder mal.
Ja, genau, das war, also ich war vorher, einen Tag vorher auch bei Arbus am Stand. Und meine Ansprechpartnerin, also die Team-Liaison-Managerin eigentlich, die ist Spanierin, Maitan, und die kennt Alejandro schon sehr lange. Und wir haben auch über dieses Thema gesprochen, dieses Interview, was er mal gegeben hat zur WM, wo er gesagt hat, ja, im Prinzip war es ja meine Schuld, dass er nicht gewonnen hat, so gesehen.
Letztes Jahr bei der Gravel-WM, ja.
Genau, und ja, da haben wir kurz darüber gesprochen, da meint sie auch, ja, manchmal hat er gerne Ausreden. Und aber auf jeden Fall fahren wir in den ersten Berg rein, wirklich kurz am Ziel, und da kommt er von sich aus direkt zu mir und sagt so, ciao Paul, hat dann irgendwas auf Spanisch gesagt, also wie es, so ob alles gut ist, habe ich nur gesagt, muy bien, ciao Alejandro, und das war es dann auch, aber nee, der ist, also ne, man kann ja halten, was man will von ihm, und ich fand seinen Kommentar auch nicht gut, aber der ist eigentlich völlig korrekt, das ist der einzige von den irgendwie größeren Rennfahrern, ich bin mit denen halt auch einmal viele Rennen gefahren, der hat sich immer Leute gemerkt. Der hat früher schon, als ich noch auf der Straße war, also 15, 14, 16, wusste der immer schon, wer man ist. Und hat einen Raum gegeben und respektiert, dass man in gewissen Situationen da ist. Und das merkst du jetzt immer noch, und das finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm. Also ich glaube nicht, dass er wirklich sauer auf mich war, sondern dass die Aussage aus dem Kontext gerissen wurde so ein bisschen. Aber ja, ja. Dem geht's gut. Der hat auf jeden Fall Probleme zu folgen.
Ja, das habe ich gesehen.
Da sind dann doch vielleicht irgendwann die ersten Altersgrenzen physisch erreicht.
Ja.
Nee, Quatsch. Aber es gab ja dieses Bild die Woche bei dir. Ich glaube, Instagram war so ein Story-Slide, wo es dann diese Konstellation wieder gab. Paul Voss, und dahinter dachte ich so, hey, den kennst du doch? Ah ja, klar, Valverde. Da musste ich direkt wieder an das Zitat denken. Ja, Paul Voss was blocking the road. Er hatte gar nicht deinen Namen gesagt, irgendwie German Guy oder so. Ich weiß, wie auch immer. Aber ja, ganz witzig. Ja, zurück. WM, Zeitfahren, Männer. War noch mal krass spannend hinten raus eigentlich, oder?
Ja, also Jay Vine, der irgendwie lange auf Medaillenkurs war und dann mysteriös nach der letzten Zwischenzeit 10 Kilometer vom Ziel oder noch weniger stürzt und blutend ins Ziel kommt. Also der hat auf jeden Fall auch richtig Pech. Der kam auch gerade aus der Verletzung zurück. Aber sonst mega spannend. Und auch, also Remco, ne, ist, wie wir ihn eigentlich, glaube ich, alle nicht mochten, der wird mir immer sympathischer. Also wirklich von Rennen zu Rennen. Die Ruhe, die er bewahrt hat, als ihm da die Kette runtergefallen ist am Start und du siehst im Hintergrund die Uhr runter ticken und alle Panik drumherum. Also du hast Mechaniker in den Stress angesehen, im sportlichen Leiter. Und wie er einfach da ruhig geblieben ist auf der Startrampe. Kette wieder raufgelegt, das Ersatzrad nicht genommen. Der Powermeter ging dann aufgrund dessen irgendwie anscheinend auch nicht mehr. Und da fährt er einfach los und fährt die ganze Zeit nach Gefühl. Das finde ich so krass. Also, wie gut muss man sein, dass man so ein Zeitfahren, was wirklich auch komplex war, mit langer flachen Teil, dann Berg, Abfahrt, nochmal Flachteil, dass du das einfach wirklich nach Gefühl fahren kannst. So, und das finde ich schon krass.
Ich glaube, das ist tatsächlich die Kunst der Zeitfahrspezialisten, dass sie, auch wenn sie die Hilfsmittel dabei haben, also ein Powermeter natürlich und auch eine Pacing-Strategie haben, in welchen Abschnitten der Strecke sie welche Leistung fahren wollen oder welche Geschwindigkeit oder eben gefühlte Anstrengung. Ne? Es gibt da verschiedene oder Maße, nach denen man sich richten kann. Und dass diese Spezialisten das aber auch für sich jeweils austesten. Ja, also ich glaube nicht, dass bei so einer Weltmeisterschaft sich die Top 3 oder überhaupt die Besten so streng danach halten, sondern dass sie eben immer wieder ihre Grenzen da austesten und so genau das Gefühl dafür eben haben. Ne? Also ich glaube, da könntest du jetzt im ganzen Podium den Powermeter abschrauben und sie würden trotzdem noch eine ähnliche Zeit fahren, auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Ja, das ist aber einfach die Kunst, ne?
Aber das Bild von den dreien auf dem Podium, also mit Evenepoel in der Mitte, dann zweiter mit der Filippo Ganna und dann Affini.
Nee,
doch, ja. Affini wird Dritter. Ist schon, das
ist einfach
schon
zweimal Andi und ich. Das ist wirklich einfach so, we can relate.
Ja, das ist so geil, und das ist so, das ist eigentlich schön auch zu sehen, weil das, was ja Lance meistens auch kritisiert, dieser externe oder so Konkurrenzkampf, weißt du, dass du deine Gegner nicht magst, so ein Motto. Und das ist ja da genau, du siehst ja, jeder ist irgendwie fein damit, wie es war und wie es ausgegangen ist, und man freut sich halt so. Und das ist schon irgendwie cool. So.
Ja, ich glaube, Ganna war echt happy auch, ne? Er hatte jetzt auch nicht so das Sahnejahr für seine Verhältnisse. Und beim letzten Mal hat er noch gesagt, so, er weiß nicht, wie er in Zukunft Evenepoel schlagen soll, weil das war das Optimum, was er gebracht hat. Und jetzt war er wieder, ja, sage ich mal, ganz knapp vom Regenbogentrikot entfernt.
Nur 6-7 Sekunden oder so,
und,
ne?
Ich sag mal, vielleicht nach einer eher enttäuschenden Olympiade. Ja. Und war wahrscheinlich echt happy. Affini auch, Europameister, Dritter bei der WM, glaube ich. Kann sich auch nur freuen am Podium. Und dann war es halt wirklich ganz sympathisch, dass Remco den Spaß dann auch mitgemacht hat, sich da von beiden irgendwie in den Schwitzkasten genommen lassen hat. Ne? Ja, hat er dazugelernt, ne? Also
Remco
ist natürlich ein Reifeprozess, glaube ich, ganz normal in dem Alter. Und vielleicht hat er auch ein bisschen Training in der Hinsicht bekommen. Scheint ganz locker eigentlich so drauf zu sein, ne? Entgegen so, was man eigentlich so ursprünglich mal vom Bild von ihm hatte.
Aber ist auch das, ne? Wie bei Chris Brown, eigentlich noch krasser. Fährst bei der Tour aufs Podium? Also das, also die Arbeit vor der Tour, die gemacht werden muss.
Ja.
Wo du irgendwie auch das Zeitfahren immer im Hintergrund ist für Olympia. Dann fährst du Tour aufs Podium, gehst zu Olympia, gewinnst Straße und Zeitfahren, fokussierst dich dann nochmal, um jetzt das Zeitfahren auch zu gewinnen. Und der ist ja eigentlich auch ein Kandidat wieder fürs Straßenrennen.
Voll.
Das ist so...
Ich kann Double-Double machen.
Das ist so krass, Mann.
Ich glaube, es hat so schon niemand geschafft. Olympiasieger, Zeitfahren und Weltmeister. Weiß ich nicht, ob es das schon mal gab. Aber er hat das Straßenrennen bei Olympia gewonnen und könnte jetzt auch noch, also er könnte beide Double gewinnen, theoretisch, was völlig bescheuert wäre. Also ja, ist halt auch egal.
Ich bin kein großer
so,
Fan davon, von sowas, aber ja, kann passieren, ja. Kann sehr gut passieren. Also ja. Kommen wir jetzt gleich dann auch zu hier unser Wattbüro, also unser Tippspiel auf der Besenwagen-Homepage. Habe ich ja auch schon meinen Tipp abgegeben und denke mir mittlerweile so, da glaube ich doch nicht mehr so recht dran. Also,
wen hast du abgegeben?
Sagen wir mal, Evenepoel hatte ich gar nicht auf dem Podium.
Ich habe noch nicht getippt. Ich muss
das ist jetzt auch nicht meine Prediction, sondern irgendwie habe ich im Gefühl, wir werden einen Überraschungsweltmeister haben. Weil, obwohl das slowenische Team so unfassbar stark ist aktuell, sind da doch eine Menge Leute, die jetzt, glaube ich, nicht unbedingt darauf warten wollen, bis Tadej Pogacar irgendwann losfährt. Und ich würde schon fast glauben, da gehört auch ein Remco Evenepoel dazu, weil selbst wenn er da mit ihm fährt, zu zweit, will er mit dem mit Sicherheit nicht ankommen. Und ich glaube, der hat kein großes Verlangen danach, Zweiter zu werden. Ja, also gerade nach den Erfolgen dieses Jahr wird der, glaube ich, auch all in gehen. Und mal sehen, wie das Wetter mitspielt am Sonntag. Aktuell ist es noch trocken angesagt, zwar sehr kühl, aber jetzt die Tage davor sind Regen und vielleicht bleibt da noch so ein bisschen was hängen und dann könnte es auch wieder ganz spektakulär werden und viele Teams, glaube ich, ja, können einfach oder wollen auf jeden Fall nicht darauf warten, bis die Slowenen ihren Move machen und deswegen habe ich irgendwie so das Gefühl, dass das vielleicht eine Aufgabe zu groß dann doch ist für die Mannschaft und also ich wünsche mir das natürlich auch, ist immer so ein bisschen Wunschdenken bei mir, bei den Tipps auch, dass das Rennen halt ein bisschen offener wird und nicht eben bis zum letzten, vorletzten Mal eine Gruppe der Favoriten zusammenbleibt und dann eben der eine Move kommt von Tadej Pogacar.
Eine Einschätzung da aber kurz. Ihr habt die letzte Etappe Luxemburg gesehen?
Ja.
Wart ihr auch verwundert, dass Hirschi nicht mitgehen konnte?
Ja, sagen wir mal, hat jetzt bei der Luxemburg-Rundfahrt jetzt nicht so den, also
das
ist für mich jetzt nicht
gut.
Der
das
Riesenfavorit,
war,
sagen wir so.
Ja,
also,
aber das Zeitfahren war so gut, dass ich dachte, also wenn der bei so einem Zeitfahren so schnell fährt, das ist schon krass, finde ich.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber dass er erst bei Mathieu nicht mitgehen kann und dann auch noch bei Pedersen nicht, hätte ich nicht erwartet. Aber ich frage mich da gerade, ob das dann jetzt alles zu viel war. Der ist ja 6 ein Tagesrennen gefahren, nur 5 hintereinander, ja, plus dann jetzt die Rundfahrt. Könnte ja auch sein, dass er das jetzt gut die Erholung, das sind dann ja dann doch auch eine Woche fast, ne, wo du dich erholen kannst. Aber es hat so ein bisschen Rückschlag gegeben und ich glaube ein bisschen an Mathieu, um ehrlich zu sein. Also ich finde es nicht, also ich Wir haben das Thema ja schon ganz oft und ich habe da meistens auch recht behalten mit meinen Predictions bei Mathieu anbelangt, weil das bei dem immer so ein Schema ist, wie der Radrennen fährt und sich auf was vorbereitet. Und der sieht auch mega dünn aus. Also,
ja, ist er auch. Ist er auch. Und also, ist auch ein Podiumstipp von mir gewesen. Allein schon mit dem Hintergrund, als ich ihn dann irgendwann gesehen habe, dass er jetzt nochmal wirklich mit Hinblick auf die WM versucht, für diesen Anstieg oder versucht hat, Gewicht zu verlieren, hat er auch. Jetzt war er da aber in Luxemburg dann doch nicht so stark, wie ich ihn eingeschätzt hätte. Und bei ihm weiß man nie, also der kommt auch wirklich dann immer auf den Punkt. Die Frage ist halt bei so einem Fahrertyp, irgendwann ist man auch zu leicht. Ne? Also du brauchst ja die Power. Und ob er das jetzt so, ich glaube, so leicht war er noch nie. Also ich habe ihn zumindest jetzt nicht so in Erinnerung. Und ob er das genau hinbekommt. Ja? Also er wird schon auf den Tag genau die Leistung abrufen. Das kann er wie kein anderer, glaube ich. Aber ob er jetzt mit im Zusammenhang mit seinem Gewicht da noch so genau die Grenze getroffen hat, wo es halt nicht zum Nachteil wird, das wird spannend. Und auch Hirschi gebe ich dir auch vollkommen recht, dass er jetzt irgendwie, ich sag, seine Form ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so eine steile Kurve wie in den Wochen davor, wo er wirklich alles abgeräumt hat. Jetzt auch nicht immer unbedingt dominierend. Ja, also er hat auch mal aus einer echt großen Gruppe da einen Sprint gewonnen und hatte natürlich jetzt in Luxemburg aber auch Van der Poel und Pedersen mega explosive Fahrer auf so kurzen Anstiegen. Ja, da hast du ja auch Probleme mitzufahren. Ne? Also ich meine, Mats ist eigentlich auch schon ein Sprinter und also sind auf jeden Fall alles Kandidaten so, ne? Alaphilippe noch bei mir, hat mich überzeugt, jetzt in Kanada. Auch jemand, der sich auf so ein Eintagesrennen natürlich vorbereiten kann, hat er schon oft bewiesen.
Du kannst halt, und ich kann ja jetzt mal kurz so ein bisschen die Strecke reinwerfen. Zumindest die Runde. Ich meine, so bis man auf der Runde ist, wird das Rennen noch nicht gelaufen sein.
Kurz Info für mich. Die Frauen fahren wie viele Runden und die Männer?
Ich weiß nur, beide, dass die viele. U23 5 fährt. Das habe ich heute.
Weil ich würde auch gleich gerne nochmal schreiben, kurz einen Kurs über die Frauen reden wollen, weil da will ich auch mal mich interessieren, was ihr denkt, wer da gewinnt. Ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Runden fahren die Männer. Und vorher haben die schon 3 Berge. Also 10 Anstiege quasi, die man werten kann. Kurz zur Runde, gilt ja für Männer und Frauen. Du kannst da mit einer Mannschaft nicht so viel machen. Du hast den Anstieg direkt nach Zieldurchfahrt. Der fängt seicht an, hat dann ein sehr steiles Stück, aber das ist nur maximal eine Minute lang. Dann hast du ein Flachstück und dann hast du so ein Zier nochmal über, weiß ich nicht, 2, 2,5 Kilometer nach oben. Da ist es nicht steil. Aber so dieses Steilstück, da kannst du halt, da könntest du dich absetzen. Das wird auch sehr viel Kraft ziehen. Und dann kommst du oben auf die Hochebene und die ist total unrhythmisch, komplett. Also da sind nur Wellen, dann so dazwischen Abfahrten, die sofort super schnell sind, Senken mit einer 13% Rampe dahinter wieder und dann eine relativ lange Abfahrt, die es schon technisch ist. Also da ist jetzt keine Kurve, die zumacht, aber heute war es auch nass, okay. Du wirst ultra schnell und du musst sehr viel vertrauen. Und da kannst du jetzt auf jeden Fall irgendwie nicht mit einem Team Zeit gut machen. Und die Abfahrt wird immer steiler, bis du zurück in der Stadt bist. Und dann hast du, weiß ich nicht, wie viel Kilometer. Das sind nur ein paar Kilometer, bis du wieder auf dem Zielstrich bist dann. Und das ist eigentlich der einzige Bereich, wenn du aus der Abfahrt rauskommst, bis du wieder in dem steilen Anstieg hinterm Ziel bist, wo du so richtig Windschatten, also wo du so Mannschaftsarbeit, so Vollgas machen kannst. Klar, das sind Profis, die können natürlich ein bisschen besser fahren. Du kannst natürlich hier und da deine Mannschaft davor spannen, aber ich meine, wenn jetzt sobald jemand Starkes weg ist, kannst du es auf jeden Fall nicht so richtig geil kontrollieren. Und ja, und das ist es dann auch irgendwie so. Der Anstieg ist gar nicht der interessante Punkt, sondern wenn du oben bist. So dieses Wellige, diese Gegensteigung, super viele Kurven und bis die Abfahrt wieder runter, die ganzen Kurven. Also wer, so muss ein super Bike-Händler sein quasi, wenn du da schnell sein, weil du auch Zeit auf jemanden gut machen willst oder jemanden aufholen willst, kannst du schon durch Abfahrtskünste machen auf dem Kurs.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Moin Andi.
Moin.
Kurzes Whoop-Check-up. Ich habe gerade mein Tagebuch ausgefüllt. Wie sieht's bei dir aus? Kannst du heute Gas geben?
Heute könnte ich Gas geben, ja. Der erste Tag, seit ich jetzt hier in Zürich bin, in dem ich wieder im grünen Bereich bin. Also was die Challenge betrifft, musste ich das Peloton ziehen lassen, leider. Da bin ich jetzt, also, glaube ich, out of contention. Also ich hatte eh nur noch eine kleine Chance, glaube ich, so in der Erholung, aber die Woche hier, die hat mich jetzt auf jeden Fall gekillt.
Das liegt an deinen Abenden mit Ken.
Ja, generell irgendwie so Reisen, muss ich sagen, fallen mir in letzter Zeit schwer.
Ich kann das auf jeden Fall bestätigen und noch mehr verwundert mich darum, dass ich heute, nachdem ich gestern 9 Stunden im Auto saß von Zürich nach Hause, ich musste ein paar Mal stehen bleiben und telefonieren. Deswegen hat es noch länger gedauert als eh schon und ich heute mit 95% erholt bin und eine HFV, die echt so Richtung schon richtig stabil geht. Ich habe auf jeden Fall nach dieser Autofahrt sehr gut geschlafen und ja, du hast es schon angesprochen, unsere Whoop-Challenge läuft noch ein paar Tage, also können wir jetzt schon mal so ein kleines Update geben, wie es da aussieht. Du hast schon gesagt, in der Belastung hat sich Fossi vorgearbeitet.
Ja, richtig. Der ist jetzt mittlerweile auf Platz 5, hat jetzt noch ein paar Tage Zeit. Ich weiß nicht, wie seine Vorbereitung jetzt auf die Gravel-WM konkret aussieht, ob er da nochmal richtig intensiv fährt. Aber hat auf jeden Fall durch seine Wettkämpfe, denke ich mal vor allem, er hat auch nochmal gut aufgeholt auf Platz 5. Also immerhin einer, der hier die Fahne für uns hochhält.
Jo, 18,2 hat er im Schnitt und Platz 1, 2 und 3, also 1, da bin ich aufs Interview gespannt. Ich hoffe, es ist eine Frau, sie gibt uns mal Bescheid, was sie jeden Tag getrieben hat, denn die Durchschnittserholung des Monats ist 20,5, die Durchschnittsbelastung. Und Platz 2 und 3 sind 19,8 und 19,1. Ich bin gespannt.
Stabil auf jeden Fall.
Ich liege hier auf Platz 60 von, ich glaube, 230.
Meine Platzierung ist da nicht der Rede wert. Aber das habe ich ja vom Vorfeld schon angekündigt. Die Belastungs-Challenge, die habe ich bewusst weggelassen.
Ja, ich habe so 16 im Schnitt. Bei der Erholung bin ich so mit 69% auf jeden Fall knapp grün über den Monat verteilt. Das macht mich schon mal froh. Und die Führenden haben 77, 76 und 75%.
Ja, auch da, also ist spannend. Ich gucke da auf jeden Fall auch jeden Tag rein, wie es sich da so entwickelt. Und absolut faszinierend ist für mich dann die Leute, die immer noch jetzt, ich meine, heute haben wir den 26., einen 100%igen Schlafscore erreicht haben. Also da gibt es auch noch 2, die da Kopf an Kopf liegen. Dicht gefolgt von ein paar mit 99%, also auch noch immer ja, sehr stabil. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob es da noch einen gibt, der vielleicht nachgibt jetzt am Ende. Vielleicht zu früh feiert, weißt du?
Ich habe da ein gutes Zitat von unserem Freund Rainbow, der mal gesagt hat, als er gesagt hat, dass er immer sehr gut schläft, das ist, weil er ein reines Gewissen hat. Ja, ich liege hier mit immerhin 87% auf Platz 74. Also ich habe über den Whoop, also über die Benutzung dieser App und des Bands, glaube ich, in den letzten paar Monaten meinen Schlaf auf jeden Fall verbessern können, nachdem der Anfang des Jahres echt schlecht war.
Ja,
es gibt Gewinne hier. Aber du musst hier nicht unbedingt was gewinnen oder mitgemacht haben. Mit Besenwagen gibt es immer einen kostenlosen Probemonat mit Whoop und der Whoop-App.
Ja.
Dafür musst du auf join.whoop.com/Besenwagen gehen und kannst dann bei uns in die Gruppe eintreten. Es gibt eine normale Besenwagengruppe, das ist nicht die Challenge-Gruppe. Und kannst dir anschauen, was Andy Paul und ich hier so treiben.
Lass mal kurz zu den Frauen, weil ich finde, ich würde mal kurz gerne das Team der Holländerin vorlesen, weil das ist echt krass. Und zwar Misha Bredewold, Europameister letzter gewesen, Ryan Marcus, ultra starke Kletterin, Rundfahrerin, Puk Pietersen, der Pauline Royakas, Shirin van Anrooy, Demi Vollering, Marianne Voss. Also, wie viele davon können rein theoretisch gewinnen? Relativ viele. Und viele davon auf jeden Fall auch Podiumkandidaten. Das finde ich ein brutal starkes Team für den Kurs, oder? Also, wenn die mit den Karten, die sie da spielen können, eigentlich nicht in Lage sind zu gewinnen, weiß ich auch nicht.
Ja, ist ja traditionell auf jeden Fall immer Stress im Team.
Ja, aber das ist, ich finde, das ist jetzt ja für so einen Kurs schon brutales Team. Also.
Ja.
Oder? Ja,
klar, also ist die absolute, sag ich mal, Radsportnation im Frauenradsport auf jeden Fall. Und denke ich mal, auch das Favoritenteam, so, ne? Die werden das Rennen so gestalten. Aber letztendlich sind es ja auch wie bei den Männern auch über die Distanz bei einer Weltmeisterschaft am Ende immer so die gleichen, die dann da die Akteurinnen sein werden. Und ja, ich glaube, ab dem, sag ich mal, dem Ende vom Anstieg bis ins Ziel sind es 20 Kilometer. Da kann alles passieren letztendlich. Ne? Also das kann wieder zusammenrollen, da können ein paar Fahrerinnen sich ablösen, da kann vielleicht eine, die eine Vollering vielleicht auch das alleine durchziehen. Ich glaube, die ganzen Rennen werden super spannend werden. Also von den Juniorenrennen angefangen über die U23. Also wer diese Woche Zeit und Bock hat, sollte sich das auf jeden Fall alles mal angucken. Das Juniorenrennen, für mich immer eines der spektakulärsten Rennen des Jahres.
Ist dann schon vorbei, übrigens, wenn die Folge rauskommt.
Okay, ist dann schon vorbei. Also war dann eins der spektakulärsten Rennen wahrscheinlich. Und WM immer absolutes Highlight, so für mich halt auch als Fan dann, so die Rennen zu gucken. Und ich könnte mich ja auch, wie gesagt, ich kann mich kaum festlegen in keinem von den Rennen.
Sehr gut.
Und das heißt, also das deswegen macht mir das auch noch mehr Vorfreude so.
Was sagen wir zu Leanne Lippert und Antonia Niedermayer?
Schon gut. Ja, auch generell das deutsche Team, ne? Also kann schon eine Rolle spielen.
Hanna Ludwig, Franziska Koch.
Ich glaube, in der Tiefe im Rennen wird es wahrscheinlich schwer. Ja. Also, aber.
Ja, du musst wahrscheinlich in jedem Rennen, glaube ich, deine Kapitäne relativ früh da.
Ja, klar. Also
isoliert auf den Weg schicken. Aber
bei Liane kann ich es gar nicht einschätzen, um echt zu sein, wie gut sie sich in Form bringen konnte, nachdem sie da nicht lange ausgefallen ist im Frühjahr. Ich meine, Antonia Niedermayer wissen wir, dass sie gut drauf ist jetzt gerade. Da ist für mich halt auch so die Frage, ob sie
bei der Tour jetzt schon ganz gut gefahren, ne? Also
ob Antonia auf den Weltmeisterin-Titel gehen darf auch. Und also ob man sich darauf konzentriert, den zu gewinnen in der U23, weil Frauen und U23-Frauen fahren ja ein Rennen und die beste U23-Fahrerin ist dann Weltmeisterin in der U23 in dem Frauenrennen. Und ist ja schon ein Thema, ne? Also
klar.
Gut genug ist sie, aber ist dann die Frage, wie man sich da im Finale
sie, also.
Verhält. Ja, genau, aber du musst ja, wenn du Leanne und sie im Finale hast, wie spielst du die Karten dann, ne? Also finde ich echt interessant, ob du dann sagst, Leanne, sind wir nicht jetzt 100% sicher, ob vielleicht Podium möglich ist, ob man dann auf Antonia geht und da das Ding sicher macht. Das ist ein spannendes Thema, ja. Wo sie natürlich dann auch echt gegen starke Konkurrenz fährt, ne?
Klar, ja. Ja, ich, wie gesagt, ich kann mich da irgendwie überhaupt nicht festlegen. Also ich habe meinen Tipp für beide Rennen ja abgegeben. Es lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, zumindest mal beim Männerrennen, dass wir vielleicht dieses Jahr mal einen Weltmeister wieder haben, den man vorher so gar nicht erwartet hat.
Ja.
Oder vielleicht auch auf dem Kurs nicht erwartet hat, weil man hatte jetzt schon irgendwie eingeschossen.
Hat der Fahrer in den letzten Rennen sich herausgestellt? Den du als erstes getippt hast?
Er meint, den man nicht.
Nee, aber ich will wissen, was er getippt hat.
Ja, klar.
Er sagt
also
es mir jetzt nicht.
Ich bin schon nach den Rennen in Kanada war mein Tipp schon für Platz 1 schon ziemlich eindeutig. Aber.
Also du hast quasi jetzt im Nachhinein.
Ja, ja, danach habe ich nochmal so gedacht, okay, wenn ich habe mich dann auch, ja, jetzt sind die Startlisten ja schon fast vollständig und bestätigt. Und ja, also mal sehen. Ich hoffe auf ein spannendes Rennen und
es sind super viele starke Teams am Start und da können viele, was ist eigentlich mit
Bitcoin? Ja, aber man hat sich, ja genau, man hat sich jetzt so irgendwie vom Fahrertyp irgendwann festgelegt, so die WM in der Schweiz.
Stevie Williams.
Carapaz.
Das meine ich ja gerade. Man hat sich irgendwie so, ich meine, manche Nationen, die haben jetzt auch wirklich so einfach nur Bergfahrer gebracht. Mhm. Und mittlerweile sehe ich das nicht mehr. So, dass unbedingt die Typen am Ende vorne sind.
Du hast ein saustarkes Australien auch hier.
Dass dann vielleicht doch dann auch die etwas schwereren Klassikerfahrer noch eine Chance haben, je nach Rennverlauf. Mhm. Also,
Stevie Williams übrigens, finde ich, ne, das hast du ja gerade reingeworfen, das ist halt, also der hat für mich von dem ganzen britischen Team die besten Chancen gegenüber Pidcock auch.
Definitiv Joker-Potenzial hier.
Der hat einen viel besseren Sprint und der war bei der Tour of Britain überragend auch. Ja. Im Frühjahr auch schon überragend. Also
der wird schon Bock haben auch.
Ja, genau, aber da hoffe ich halt auch, dass das Team in seine Richtung tendiert. Ja. Weil ich glaube, der kann auf jeden Fall heißer Kandidat jetzt werden.
Ne? Mal kurz auf unsere Boys eingegangen. Ich hoffe ja, dass man da einfach diesen jungen Fahrern mega viel Freiraum lässt und die einfach auch mal irgendwie vielleicht frühzeitig attackieren lässt auch. So top aggressive Fahrertypen da drin, ne? Zimmermann, Steinhauser, Lipowitz, Brenner, die kannst ja mega Chaos generieren auch mit denen. Was für Deutschland erstmal gut ist.
Ist jetzt keiner dabei, der gewinnen kann, ne? Aber.
Nee, also aber du kannst wie du halt sagst, als junge Fahrer ist spät im Jahr.
Ja.
Man muss schauen, wie frisch die noch sind. Mhm. Also haben ja alle schon irgendwie ihre Highlights dieses Jahr gehabt. Aber ja, ich sag mal so, die Fahrweise der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft, die lässt ja zumindest zu hoffen, dass sie sich was überlegt haben und irgendwie das Rennen mit animieren werden. Und auch wenn du vielleicht als junger Fahrer jetzt nicht mehr voll frisch hier mit 100% am Start stehen wirst, haben die wahrscheinlich alle Bock. Der ein oder andere fährt seine erste Weltmeisterschaft im Männerbereich. Mal sehen, wie André Greipel die Jungs da irgendwie einstimmt und ins Rennen schickt. Wäre jetzt auch, glaube ich, zu schade, einfach sich geschlagen zu geben, auch wenn man jetzt keinen Top-Favoriten am Start hat. Ne? Man hat noch Simon Geschke dabei, der jetzt mehr oder weniger sein Abschiedsrennen hier nochmal fährt und der da vielleicht auch nicht anonym bleiben will. Du hast noch mit Max Schachmann, sag ich mal, den erfahrensten Fahrer für so ein Rennen dabei und mal sehen. Wie gesagt, also es gibt so viele mögliche Szenarien, wie das Rennen ablaufen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie so relativ weit vorm Ziel nochmal eine richtige Gruppe gehen wird oder zumindest das versucht wird. Haben wir eigentlich auch bei den anderen Weltmeisterschaften in der Vergangenheit so hier und da gesehen. Ja. In Löwen zum Beispiel gab es eine richtig krasse Gruppe auch damals mit Evenepoel, die weit gekommen ist und mal sehen. Also ich hoffe ja auch immer noch, ne, mal hier auf Holz geklopft, dass vielleicht der frühzeitige Wintereinbruch kommt und wir bei ein paar Grad und Regen am Sonntag das Rennen verfolgen können. Würde jetzt dem einen oder anderen Fahrer aus den nordischen Ländern vielleicht entgegenkommen. Und
dann wird
doch Jasper
Stuyven Weltmeister.
Aber eine Sache wollte ich nur reinwerfen. Ne? Ich wollte jetzt gerade nicht sagen, dass die Deutschen nicht gut genug sind, aber ich glaube auch, dass die weit ins Finale reinkommen können.
Dann müssen die sich auch überlegen, wie so.
Ne? Nicht jetzt einen absoluten Top-Favoriten dabei, also genau, das kann man schon sagen, ja.
Also ich würde mich freuen, wenn einer von Australien auf dem Podium wäre. Krasse Mannschaft am Start, muss man sich aber auch ganz genau überlegen, wie man das macht. Ich meine, klar, mit Michael Matthews, aber das wird vielleicht ab irgendeinem Zeitpunkt doch ein bisschen zu schwer für ihn, aber wer weiß, also, ne? Vielleicht schafft er das auch.
Glaube ich
also
schon.
Also es ist eigentlich schon so ein Quebec-Profil hier auch und es ist halt ein bisschen schwerer zu fahren. Jai Hindley, Ben O'Connor hier, Michael Storer, Jay Vine. Krasse Mannschaft.
Aber das ist zum Beispiel eines der Teams, wo ich mir dachte, so, ob ihr jetzt hier
zu viel Bergfahrer
die richtigen Leute komplett dabei habt. Ne?
Ja.
Also das Ding ist ja auch immer, was man nicht vergessen darf, ist ja, dass also ihr habt es auch schon gesagt, je nachdem, wie das Rennen gefahren wird, wenn es den ganzen Tag einfach ein mega schnelles, schweres Rennen ist, dann sind die Watt auch nicht mehr so krass hoch an den Anstiegen. Und das ist irgendwie eigentlich, da kommt ja vielleicht auch Klassikerfahren entgegen, weil das dann eher so auch dieses Durability den ganzen Tag einfach auf dem Gas stehen ist. Und dann kannst du auch als Mathieu, kannst du viel weiter kommen, als wenn jetzt es immer kontrolliert ist und du fährst an die Anstiege und dann ballern die da ihre krassen Bergfahrerwerte raus. Ne? Das ist schon nochmal dann was anderes. Also ich freue mich auch drauf.
Yo, Sonntag, Feuerglotze. Ich bin auch schon richtig eingestimmt. Also, Abfahrt jetzt alle Besenwagen-Website aufrufen, besenwagen.com, Wattbüro, und legt eure ersten drei fürs Männer- und fürs Frauenrennen fest. Das ist noch so ein bisschen Blindflug. Ich kann noch nicht sagen, was die Sieger gewinnen werden, aber wir haben auf jeden Fall schon ein paar Preise zusammengetrommelt.
Lohnt sich also immer bei uns, sowas
mitzumachen.
Irgendwie.
So, was haben wir noch für ein Abschieds-Hymne-Thema hier für die Leute?
Nach der WM ist vor der WM, würde ich sagen. Ne? Paul, wann geht's weiter?
Bingo!
Bei dir.
Ja, meine WM ist nächste Woche, am 6. Am 5. ist das Frauenrennen in Belgien, in Halle, Start, in Leuven ist Ziel.
Krass. Denke ich, bin auch da.
Hab mir eine kleine Erkältung eingefangen jetzt in Girona. Hoffe, bis dahin alles wieder in Ordnung ist. Aber sonst läuft, glaube ich, alles nach Plan. Testen noch ein bisschen rum mit Equipment.
Und weißt du, welche, ich sag mal, bekannten Namen so aus dem Straßensport kommen? Oder?
Was heißt, wissen tue ich es noch nicht, aber ich
gehe davon aus. Sowohl bei Männern als Frauen.
Soll ich dir einfach raten?
Naja, also ich kann es mir denken, also bei den Frauen fährt alles, was Radfahren kann, auf jeden Fall. Das ist krass, also aber das war letztes Jahr auch schon. Ich weiß, dass Wismar Lise Bike 5 Fahrerinnen hinschicken aus ihrem Team, um den Titel zu gewinnen. Man fährt zwar als Nationalmannschaft, aber ist ja, natürlich dann trotzdem immer so ein bisschen. Und bei den Männern fahren auf jeden Fall, glaube ich, relativ viele Sprinter/Klassikerfahrer. Also Melier, Stuyven, Mathieu fährt wohl auch, was ich aus Holland gehört habe.
Habe ich jetzt auch gehört, das war jetzt das, was ich hier noch.
Der hat auch nicht der hat auch nicht hier diese Shape und abgenommen für diese WM, sondern für die andere.
Ja, genau. das wird schon geil besetzt sein. Und das Spannende ist halt echt eher rauszufinden, wer welche Taktik fährt.
Ja,
Belgien wird so ein bisschen zusammenfahren.
Und wie die dann diesmal wieder mit Material ankommen, so, ne? Weil.
Ich weiß, bei einigen Radherstellern, die dürfen nicht mit Straßenrädern fahren.
Mhm.
Von daher. Das betrifft schon relativ viele gute Fahrer dann auch.
Ja, ja.
aber auf dem Kurs, die können ruhig mit dem Straßenrad kommen, du hast damit keinen Vorteil. Das ist zum Teil so, also jetzt nicht sandig oder so, aber du hast halt so ganz viele so Bumps, weißt du, so Feldwege mit so Schlaglöchern.
Mhm.
Und da ist ein Gravelrad einfach viel, das vergibt dir viel mehr. Das gibt dir viel mehr Komfort. Und mein Setup.
Unanfälliger.
Ja, genau, mein Setup weiß ich, dass ich mit dem schneller sein werde als mit dem Straßenrad. Von daher, glaube ich, sehen wir sicherlich Straßenräder, aber das ist nicht das schnellste Setup auf dem Kurs.
Okay, okay. Und was ich noch fragen wollte, wie war deine Teamarbeit beim letzten Gravel-Rennen mit einem
Stamm-Trainingskollegen
von dir? Super Domestik. Von Jacques Kluge. Von der Bahn aufs Gravelrad.
Das Witzige war, es haben ihn relativ viele gefragt, ob er jetzt auch aufgehört hat, weil er jetzt Gravel fährt. Und da muss ich Leuten erstmal erklären, nee, also der ist gerade noch Olympia gefahren und war jetzt auch gerade noch Europameister und so, also der ist schon noch fit und aktiv.
Ja.
Er konnte mir jetzt nicht wirklich helfen, weil er ging direkt 20 Minuten lang Berg hoch. Aber er ist durchgekommen, ohne Sturz, ohne Platten, hat, glaube ich, auch Spaß gehabt, kommt mit zur WM, aber also Lukas Baum ist ja leider nicht bei der WM, wo er sich, glaube ich, Concussion geholt hat, ne?
Anderen WM, genau.
Marathon-WM. Aber Sascha Weber ist motiviert und ein deutscher World Tour-Profi fährt auch die WM und ist auch motiviert zu helfen.
Wir dürfen gespannt sein, wenn er jetzt noch nicht verraten kann, wer das ist.
Naja, also aber ich habe es heute auch erst erfahren und ich glaube es erst, wenn er wirklich dasteht. Aber ich kann es mir vorstellen, weil das Team, in dem er fährt, auch motiviert ist für Gravelrennen. Den Rest kann man sich vielleicht denken.
Schöner Cliffhanger jetzt zum Schluss.
Ja, auf jeden Fall wird, glaube ich, gut. Ich habe Bock. Also, wenn wir da 4, 5 Jungs zusammenbekommen, die alle für ein Ziel arbeiten, dann wird das, glaube ich, schon ganz geil und mal gucken, was dann geht.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Mikrofone aus und Paul verrät uns, wer dabei ist und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Und dann erstmal was.
Genau.
Viel Spaß, ciao. Wir hören uns, guckt die WM, habt Spaß alle.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.